Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit 10 Tagen läuft in Cannes das 64. internationale Filmfestival. Am Sonntagabend werden die Palmen vergeben. Seit 10 Tagen dabei, im permanenten Filmbad, sind auch DRS2-Filmredaktor Michael Sennhauser und seine deutschen Kolleginnen Anke Liewecke und Katja Nikodemus. In der nächsten halben Stunde reden sie nun live über Überraschungen und Enttäuschungen und natürlich die Favoriten am wichtigsten Filmfestival der Welt.
Anke Liewecke, Katja Nikodemus, herzlich willkommen. Wir sitzen nicht wie in anderen Jahren im Keller, sondern im 5. Stock des Palais du Festival. Das bedeutet, hinter der Wand in unserem Rücken läuft im Moment wahrscheinlich Sean Penn als alternder Rockstar im Film von Paolo Sorrentino über die Leinwand. Das ist der drittletzte Wettbewerbsfilm von 20. Wir haben 16 der Filme gesehen, diesen verpassen wir. Aber gestern hat ein Ereignis die Filme ein bisschen überschattet. Es wurde bekannt, dass der dänische Regisseur Lars von Trier vom Festival zur Persona non grata erklärt worden sei wegen seinen Bemerkungen, er sei ein Nazi und er könne Hitler verstehen, die er ganz am Ende der Pressekonferenz abgegeben hat. Was halten Sie von diesem Ausschluss vom Festival? Lars von Trier, der jahrelang wegen seiner Provokationen eigentlich eingeladen wurde, wird jetzt wegen einer kleinen Provokation, die ihm rausgerutscht ist, ausgeladen.
Ja, ich finde das eine übertriebene Reaktion, weil nach der Pressekonferenz hat ja die Festivalleitung, also Thierry Frémaux, der künstlerische Direktor, und der Festivalpräsident Gilles Jacob Lars von Trier gebeten, dass er sich entschuldigen soll. Das hat er auch gemacht. Es gab abends die Gala. Aber dann hat wohl noch am anderen Tag der Aufsichtsrat des Festivals getagt. Und der hatte natürlich dann schon politischen Druck, weil sich zum Beispiel Verbände amerikanischer Überlebende des Holocausts gemeldet haben und gesagt haben, das ist abstoßend, was Lars von Trier da gesagt hat. Aber trotzdem finde ich diesen Regisseur, der hier immer provoziert hat, der vor 3 Jahren hier auf der Pressekonferenz stand und gesagt hat, ich bin Gott, und der sagt auch immer wieder, bitte redet mich mit König Lars an. Also man kennt das, ich will das nicht entschuldigen, was er gesagt hat, aber trotzdem ist es eine etwas zu heftige Reaktion meiner Ansicht nach.
Es war natürlich peinlich, dümmlich und geschmacklos. Man muss auch sagen, Lars von Trier ist ja jemand, der sich in so einem sarkastisch-ironischen Dauerzustand befindet. Und ich war bei der Pressekonferenz, da wurde da teilweise drüber gelacht. Also man muss das nicht zu sehr hochkochen, auch wenn man das schon verurteilt. Aber er hat sich entschuldigt. Und ich möchte nur mal sagen, wenn man bedenkt, dass hier Emi Kusturica, Jurypräsident einer Nebensektion von Cannes, also ein serbischer Nationalist, ein Karadzic-Verehrer, jemand, der in seinen Popsongs davon singt, dass er das Blut der Kosovo-Albaner trinken will, da muss man sagen, wer wirft hier den ersten Stein? Also muss man doch ein bisschen relativieren. Was macht man zu einem Skandal und was ist eigentlich ein Skandal?
Dann kann man also sagen, es ist wahrscheinlich eine Reaktion auf die Medienreaktion. Das heißt, der Verwaltungsrat des Festivals hat einfach Angst gekriegt, vor allem über die Reaktion in den amerikanischen Medien, nehme ich an. Und es geht nur um das Stichwort Nazi und Hitler. Es hat wahrscheinlich wenig zu tun mit den tatsächlichen Aussagen. Die sind ganz am Ende der Pressekonferenz gefallen. Und ich hatte auch den Eindruck, Lars von Trier hat sich ein bisschen in etwas hereingesteigert, weil er an der Pressekonferenz noch versucht, ein bisschen zu provozieren, weil sein Film für einmal eigentlich nicht provozierend ist auf der Hauptebene, sondern einfach wunderschön, diese Geschichte Melancholia, eine Geschichte vom Weltuntergang. Ich glaube, Ihnen hat das auch gefallen, Katja Nikodemus.
Ja, ich war ganz begeistert von diesem Film. Im Übrigen der humanistischste Film von Lars von Trier seit langem. Deswegen nochmal so trauriger, dass er jetzt vom Festival ausgeschlossen wurde, der Regisseur. Es ist ja eigentlich ein kulturkritischer Katastrophenfilm. Also es gibt einen Planeten, Melancholia, der auf die Erde zurast. Und wir erleben diese Katastrophe aus der Perspektive zweier Schwestern. Kirsten Dunst und Charlotte Gainsbourg spielen diese sehr ungleichen Schwestern, die sich aber irgendwie ergänzen. Die eine ist depressiv, wird im Laufe des Films erstmal zunehmend depressiver. Die andere übernimmt so die pragmatische Rolle, die ist so eine Familienmutter und hält den Laden am Laufen. Die eine heiratet, Charlotte Gainsbourg wiederum, die pragmatische Schwester, inszeniert diese Hochzeit, die dann aber irgendwann aus dem Ruder läuft. Und es ist wunderbar zu sehen, wie dann beim Herannahen dieses Planeten diese Rollen irgendwann bröckeln, wie Wahrheiten, vermeintliche Wahrheiten, wie so wegschmelzen und wie dieser Planet sozusagen diese beiden Schwestern nochmal ganz anders näher bringt. Und das fand ich auch von den Bildern her unglaublich toll und faszinierend.
Ja, das ist ja eigentlich ein typischer Katastrophenfilm. Zum Katastrophenfilm gehört doch eben, dass die Zivilisation ihre Hüllen fallen lässt. Und das macht Lars von Trier hier auch. Und das, indem er eben die großen Seinsfragen aufwirft. Also haben wir im richtigen Leben gelebt? Ist Erfolg, Karriere, Beruf wirklich alles? Also das ist wirklich so eine ganz spannende Reflexion Situation, auch mit albtraumartigen Bildern. Die Menschen möchten fliehen, kommen aber nicht weiter, weil sie irgendeine unsichtbare Macht festhält. Und dann diese Aufnahmen von dem Planeten am Anfang. Also das ist gleichzeitig auch ein gewaltiger Bildertrip.
Und eine große Metapher für Depression übrigens, den Zustand, der Lars von Trier hier wahrscheinlich seine Palme gekostet hat.
Der erstaunlichste Kniff ist ja, dass er eigentlich den Film mit dem Untergang der Welt anfängt, dass er diese minutenlange Montage von absolut hinreißenden Traumbildern am Anfang. Wenn die Welt so untergeht, dann möchte man eigentlich gerne dabei sein. Ich kann kaum warten drauf. Zumindest so ging es mir dann.
Mit Rotwein oder Beethoven?
Vielleicht beides, vielleicht braucht es dann auch nicht mehr. Jedenfalls hat er dann ein offenes Feld, um mit seinen Protagonisten sich ganz langsam wieder dem anzunähern, was am Anfang des Films schon stand. Und das hat schon so etwas. Er vermittelt diese Todessehnsucht, die dann bei der von Kirsten Dunst gespielten Figur aufkommt, ja eigentlich auch seinem Publikum. Das ist so schön am Anfang, dass man eigentlich kaum erwarten kann, dass diese Bilder noch einmal auftauchen würden zum Schluss. Es gab ja noch einen Film, der einen so großen Bogen zu schlagen versuchte. Das ist der neueste Film von Terrence Malick. Terrence Malick, der eigentlich nur alle paar Jahre mal auftaucht, von dem man nie ganz sicher ist, ob es ihn gibt oder nicht, auch wenn es ein paar alte Fotos gibt von ihm und Aussagen. The Tree of Life, und das war vor dem Festival schon einer der Favoriten für viele Journalistinnen und Journalisten. Und ist es geblieben, auch nach der Vorstellung? Das verstehe ich nun nicht so ganz persönlich. Wie geht es Ihnen?
Ja, ich fand das sehr ernüchternd. Das war ja an diesem Morgen der Vorführung so, dass man da kaum ins Kino reinkam. Es gab vor den Türen Tumulte, die Polizei musste gerufen werden, weil die Leute nicht ins Kino kamen und randaliert haben. Also die Spannung war einfach sehr groß. Und ich war dann unglaublich enttäuscht von diesem Film. Also es geht ja um eine Kindheitsgeschichte im Texas der 50er Jahre. Brad Pitt spielt einen sehr strengen Familienvater, der drei Söhne erzieht mit seiner Frau. Und einer dieser Söhne stirbt zu Beginn des Films, also er ist ja schon 19. Und dann werden wir geführt in eine, wie soll ich sagen, Welterlösungsgeschichte, in eine kosmische, mythische, mystische Bilderreigen. Teilweise hat mich das an Discovery Channel erinnert. Es gibt dann Vulkanausbrüche, teilweise rennen Dinosaurier durchs Bild. Also es wird sozusagen die Perspektive wirklich himmlisch geöffnet. Und am Schluss landet man wieder eigentlich bei einer Art christlichen, kitschigen Versöhnungs- und Erlösungsgeschichte. Die Mutter wird am Ende die Hände, die sie am Anfang hadernd in den Himmel gereckt hat, gebend in den Himmel recken und dem Herrgott sagen, ich gebe dir meinen Sohn. Das ist sozusagen der erzählerische Bogen, den ich schon inhaltlich letztlich ärgerlich fand.
Mich hat darüber hinaus noch gestört, dass die Bilder, die abgerufen werden im mittleren Teil, wo das Familienleben geschildert wird, eigentlich dieses weiße Mittelklasse-Durchschnittsleben in der Vorstadt schildern, und zwar ausschließlich, und das fast schon wie ein amerikanischer Werbefilm für irgendein Produkt. Das hat so etwas geschmäcklerisch Reduziertes. Da werden die Bilder abgerufen, die auch bei Halloween oder Santa Claus oder anderen Anlässen abgerufen werden, also Vorstellungen von Kindheit. Natürlich bricht er das ein bisschen auf, aber im Großen und Ganzen ist der ganze Film wie ein Riesenwerbespot. Ich weiß nur nicht, wofür.
Also da würde ich doch nochmal widersprechen, weil die Kerngeschichte in den 50er Jahren hat mir dann doch sehr gut gefallen. Und da ist ja Terrence Malick sich auch selbst treu geblieben. Schon mit seinen vorherigen Filmen hat er sich ja immer so ein bisschen als Forscher in Sachen amerikanischer Gewalt aufgetan. Und das macht er ja auch hier. Also die Bilder sind Licht, da haben Sie recht. Die Kamera ist schwelgerisch, wie sie durch die Vorgärten schweift und alles, aber trotzdem hat man die ganze Zeit das Gefühl, da ist ein Schatten, da ist eine Bedrohung. Und ich finde auch, wie Brad Pitt in ganz wenigen Minuten seine repressiven Erziehungsmethoden einfach etabliert und wie man spürt, dass seine Wut auf die Kinder übergeht und wieder neue Gewalt sieht. Also da hatte ich das Gefühl, da ist Terrence Malick ganz bei sich auch wieder angekommen, und diesen Mittelteil fände ich ganz gut. Vielleicht kann man das links und rechts alles andere rausschneiden und dann haben wir immer noch 90 Minuten ganz guten Film.
Ich glaube, da bleiben nur 40 Minuten dann übrig am Schluss.
Ja, und das Verblüffendste daran ist ja, dass der große, also dieser kosmische Entwicklungsteil, dieser mystische Naturbilderteil, der ist ja inspiriert von Stanley Kubrick. Es gibt diese 20-minütige Sequenz in 2001, A Space Odyssey von Stanley Kubrick, und Douglas Trumbull, der Special Effects Mann, der bei Kubrick diese Sequenz gebaut hat, war auch diesmal wieder dabei. Und am Schluss musste ich einfach sagen, lieber die 20 Minuten Kubrick noch ein paar Mal ansehen, als das hier bei Malick. Er macht nichts Neues damit.
Ja, vor allen Dingen, glaube ich, ist das Problem, dass das alles so religiös aufgeladen ist. Bei Kubrick war ja das Spannende, dass das so ein ganz losgelöster Bildertrip war, wo sozusagen der Zuschauer alles reinprojizieren konnte. Und es war ja auch bei Kubrick einfach so eine Innerspace-Reise, so eine Reise ins Selbst. Und das ist es jetzt hier überhaupt nicht. Ich meine, das sind dann himmlische Klänge und alles. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird einen nicht wundern, wenn gleich irgendwie das große Abend irgendwo noch hergeraunt kommt.
Ein amerikanischer Kollege hat auch schlicht und einfach gesagt, The Tree of Life by Terrence Malick is a prayer. Dieser Film ist ein Gebet. Kann man das so stehen lassen?
Ja, ich würde das auch sagen. Und das ist ja auch das, was einen daran ein bisschen ärgert, dass man sozusagen in so eine christliche Einbahnstraße reingeführt wird. Also der ganze Film läuft wirklich nur noch auf diese Erlösung am Schluss heraus und das ist dann schade.
Also eigentlich die Umkehrung des Films Melancholia von Lars von Trier. Die Erlösung bei Lars von Trier ist der Weltuntergang und das hat gar nichts Religiöses. Bei Terrence Malick ist es die große Verschwisterung, Verbrüderung, die Liebe unter den Menschen, die sich wieder treffen im Jenseits. Da geht Sean Penn auch durch diesen leeren Türrahmen, also die Symbole sind auch relativ heftig. Es gab noch einen dritten Film im Wettbewerb, der fast den gleichen Bogen versucht hat. Das war mein Lieblingsfilm, der von der Japanerin Naomi Kawase. Der Film heißt Hanesu und das ist eine Farbe, habe ich mir sagen lassen. Das ist eine rötliche Farbe auf Japanisch. Der Film steigt ein damit, dass zwei Berge sich um einen dritten streiten. Das ist auch so eine Art Gründungsgeschichte, eine kosmische Gründungsgeschichte. Man hört tiefe Stimmen. Und erklärt wird, der eine Berg interessiert sich für einen anderen Berg und der dritte Berg auch. Es ist eine Dreiecksgeschichte, angelegt in der Urnatur. Und dann kommt Naomi Kawase auf eine Dreiecksgeschichte in der heutigen Zeit, eine Frau und zwei Männer. Das Ganze ist wie immer bei ihr aufgeladen mit Naturbildern. Zum Teil ist die Symbolik ein bisschen heftig. Der eine Mann, mit dem die Frau verheiratet ist, hat einen Kanarienvogel in einem Käfig und hat ein bisschen Angst, die Frau würde vergessen, den zu füttern, während er weg ist. Der andere Mann, ihr Liebhaber, bei dem nistet ein Schwalbenpaar in einer Deckenlampe und er erklärt der Frau einmal, Schwalben, ich glaube, es sind Schwalben, bleiben das ganze Leben zusammen. Die Symbolik ist relativ simpel. Die restliche Symbolik bei Kawase ist Natur, Wald, Bilder, Wind, Gras, Landschaft, wie schon in ihren letzten Filmen. Und mich hat das eigentlich viel schöner, ich habe das viel schöner gefunden als die anderen beiden, weil sie nicht mit Überwältigung arbeitet, sondern eigentlich mit ganz stillen Bildern, mit Suggestion auch. Konnten Sie mit dem Film etwas anfangen?
Ja, was ich ganz schön fand an dem Film ist eben, wie Naomi Kawase in ihren ganzen Filmen das immer wieder schafft, die Stillleben, die am japanischen Grafiken sozusagen auf die Leinwand zu transportieren. Das hat ja immer so was Zen-haftes und so was ganz Beruhigendes. Und dieser Film hat natürlich auch die Offenheit, dass man selbst da was wiederum reinprojizieren kann, was uns ja Terrence Malick einfach verweigert hat. Und es ist natürlich gleichzeitig auch spannend, weil es auch eine Konfrontation ist für den westlichen Zuschauer mit einem anderen Denken, mit einer anderen Haltung zur Natur und so. Also das ist ganz schön, wenn man da so als Fremde da sozusagen in diesem Kino einfach so abdriften kann.
Ja, statt der naturmystischen Overdose bei Terrence Malick war das dann wirklich im besten Sinne eine Meditation.
Und Naomi Kawase ist ja nicht zum ersten Mal in Cannes. Sie war vor etwa 8 Jahren schon da mit einem Film im Wettbewerb. Damals war sie schon meine Favoritin. Sie hat damals schon nicht gewonnen. Dieses Jahr ist ihre Chance wahrscheinlich auch nicht groß, wenn man das Feld so ansieht. Aber sie war nicht die einzige Frau im Wettbewerb. Es gab noch 3 andere und es gab insgesamt 12 Frauen in Cannes in den offiziellen Sektionen dieses Jahr. Also einen Frauenanteil, wie es ihn noch nie gab. Hat man das gemerkt im Wettbewerb? War der irgendwie anders dank dieser 4 Frauen, die von den 20 Filmen 4 von Frauen?
Ich würde eigentlich mal Nein sagen, weil wenn ich mir jetzt die Filme von diesen Frauen anschaue, man denkt dann immer bei Frauenregisseuren, vielleicht ist dann auch immer so eine andere Erwartung, dass so eine weibliche Perspektive jetzt auf das Geschehen reinkommen muss. Das Gefühl hatte ich zum Beispiel gar nicht bei Sleeping Beauty. Da geht es um eine junge Frau, die lässt sich prostituieren, kriegt immer Schlaftabletten, dann besteigen sie alte Männer und das Ganze ist eigentlich nur ein voyeuristischer Trip. Also da habe ich dann wirklich gedacht, gedacht, warum muss ich da diese typische Perspektive einnehmen? Vielleicht die einzige Regisseurin, die dann doch wegen Tilda Swinton eine weibliche Perspektive eröffnet hat, war Lynn Ramsey, und zwar in We Need to Talk About Kevin. Und Tilda Swinton spielt da eine Frau, die wirklich eine schwere Schuld tragen muss. Ihr jugendlicher Sohn ist Amok gelaufen und der Film springt jetzt zwischen den Zeiten hin und her. Einmal wie diese Frau mit ihren Schuldgewissen überlebt, dann zurück in diese Familiengeschichte. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, was Lynn Ramsey da eröffnet, weil sie sucht ja gar nicht nur eine Kausalität, was macht einen dazu zum Amokläufer, sondern sie wirft ganz viele Fragen auf und geht eben an dieses Mutter-Sohn-Verhältnis sehr ran. Und was ja eigentlich so ein Tabuthema ist, einfach mal zu zeigen, dass so ein Mutter-Sohn-Verhältnis nicht unbedingt nur von Liebe geprägt ist, sondern dieser kleine Junge, der hat ja einen teilweisen Hass, wie er seine Mutter schon als Dreijährigen also da anschaut und auch immer wieder mit ihren Schuldgefühlen spielt. Also das fand ich schon, hatte auch für mich was ganz Archaisches.
Ja, das monströse Kind, das keine Liebe von seiner Mutter will und die Mutter, die das Kind nicht liebt. Das fand ich wirklich auch eine interessante Geschichte und unglaublich, wie Tilda Swinton das spielt. Also sie spielt ja wirklich eine Frau, die in einem bestimmten Milieu, in einem kleinen Haus in Amerika da lebt. Das spielt sie absolut glaubwürdig, auch die versteinerte Verzweiflung dieser Mutter mit dieser Vergangenheit. Und andererseits bleibt sie auch immer Tilda Swinton, diese außerirdische, hochgewachsene Figur, die da durch diesen Film läuft. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine Anwärterin auf einen Darstellerinnenpreis.
Lynn Ramsey ist ja auch nicht zum ersten Mal in Cannes. Sie war hier mit Morven Caller und mit Ratcatcher. Aber um darauf zurückzukommen, ist denn das eigentlich enttäuschend, wenn man den Filmen der Frauen nicht anmerkt, dass sie von Frauen sind, oder jenen der Männer, dass sie von Männern sind? Ist das nicht eigentlich schon fast das Ideal, wenn man dem Film selber nicht mehr das Geschlecht nicht ansieht?
Oh nein, das finde ich nicht. Ich meine, die besten Filme über Frauen haben Regisseure wie zum Beispiel Ingmar Bergman gemacht, Das Leiden, oder auch Pasolini, Mama Roma und das alles. Also ich finde, man sollte nicht Regisseure nicht an ihrem Geschlecht festmachen, sondern ich habe auch das Gefühl, ein guter Regisseur, oder nehmen wir Almodovar, ist dann, wenn er Filme macht, vielleicht auch geschlechtslos oder ist in der Lage, die unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen oder das Denken eben auch aufzulösen. Ich glaube, umso spannender sind dann auch die Filme.
Damit sind wir auch beim neuen Stichwort Almodovar, der Film von Pedro Almodovar, der auch immer wieder in Cannes war. War für mich eine der Enttäuschungen dieses Festivals und ich glaube, da sind wir uns einig. Der Film heißt La Piel que habito, also die Haut, in der ich lebe. Und es ist ein Versuch, so eine Art Genre-Horrorfilm zu machen, eine Abwandlung. Antonio Banderas spielt rund 20 Jahre, nachdem er in Atame von Almodovar einen Vergewaltiger gespielt hat, wieder einen obsessiven Mann, wieder einen Verrückten, der eine Frau gefangen hält. Und im Verlauf des Filmes appliziert er dieser Frau eine künstliche Haut und man merkt dann, er hat auch noch sonst an ihr herumgebastelt, also das ist eine Art Frankenstein-Figur. Es ist alles da, wie immer bei Almodovar, wunderbare Farben, schrille Figuren, eine komplizierte, komplexe Geschichte mit Vor- und Rückblenden. Alles, was man von ihm gewohnt ist, alles, was man bei ihm liebt. Und trotzdem, für mich ist der Funke nicht gesprungen, der Film bleibt kalt.
Ja, ich fand auch, das war ja eigentlich immer die Qualität von Almodovars Filmen, dass sie immer so perfekt konstruiert waren, dass er spiegelbildlich gearbeitet hat, dass er Motive aufgenommen hat und dass diese Filme trotzdem ein Herz hatten, dass man immer bewegt war ab einem bestimmten Punkt, dass diese Konstruktionen sich irgendwann in eine große Emotion verwandelten. Und das ist hier überhaupt nicht. Der Film ist eigentlich überkonstruiert. Ich habe mich eben gefragt, als sie die Inhaltsangabe begonnen haben, ob wir jemals wieder rauskommen, weil die ist ja so verschachtelt und lang. Dieser Schönheitschirurg, der Rache am vermeintlichen Vergewaltiger seiner Tochter nimmt und so weiter. Aber letztlich dann doch schade. War für mich auch eine große Enttäuschung.
Ja, keine Empathie für die Figuren. Ich glaube, damit ist alles gesagt.
Könnte das daran liegen, dass Pedro Almodovar einfach älter geworden ist und mehr Erfahrung hat und vielleicht auch mehr Distanz zu dem, was er erzählt? Oder ist ihm der Film einfach misslungen?
Man kann doch sagen, auch so einem Regiestar kann man einen Film misslingen. Und die große Frage ist ja hier sowieso immer in Cannes, wo sozusagen das Klassentreffen der renommierten Autorenfilmer ist. Wechseln sie ihren Stil, wechseln sie ihre Themen? Und wenn sie sich treu bleiben, können sie sich dabei trotzdem neu erfinden. Und das hat Almodovar mit diesem Film sicher nicht gemacht.
Dafür habe ich das Gefühl, ist es Aki Kaurismäki gelungen. Ich bin gespannt, ob Sie da mit mir einig gehen. Auch Akikawa Maki war im Wettbewerb mit dem Film Le Havre und ich habe den Eindruck, der hat zwar wieder einen klassischen Kaurismäki gemacht, aber hat sich gleichzeitig neu erfunden.
Ja, also es ist mein Lieblingsfilm gewesen und ich hoffe, dass Aki Kaurismäki endlich mal die Goldene Palme bekommt. Und was ich bei diesem Regisseur wirklich so bewundere, ist, wie er großes Kino macht und trotzdem aus unserer sozialen Realität erzählt. Also Geschichte ist ja ganz einfach. Ein Schuhputzer hilft einem illegal eingewanderten Jugendlichen aus Schwarzafrika, dass er von Le Havre nach London kommt, wo seine Mutter ist. Und das Tolle bei Kaurismäki ist ja immer, dass er sozusagen seinen Figuren die Rückendeckung des Kinos gibt. Also sie dürfen ja Helden sein. Also allein wie dieser Schuhputzer raucht, da kommen die ganzen Detektive des Film Noirs ein in Erinnerung. Humphrey Bogart, Robert Mitchum. Dann gibt es ja auch Beckers, Frauen und Bardamen und die haben das verliebte Gesicht französischer Filmdiven. Und die Bilder erinnern ja auch so ein bisschen an den poetischen Realismus des französischen Kinos der 50er Jahre. Also man könnte glauben, Jean Gabin kommt einfach mal um die Ecke gebogen. Und dann die Solidarität, die in diesem Film gefeiert wird, wie selbstverständlich die diesem Jungen helfen. Das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun oder mit irgendeiner Moral. Und das finde ich das Schöne. Das klingt schon pathetisch, wenn ich das jetzt nur erzähle, aber in dem Film hat das eine Selbstverständlichkeit. Und dann gibt es dieses großartige Rock'n'Roll-Konzert von Little Bob, wo dann das Geld gesammelt wird. Und dann kann man auch noch im Kino mitgrooven. Also das hat mich doch sehr beeindruckt.
Ja, ich fand das auch eine wunderbar lakonisch erzählte, große moralische Parade. Er zeigt uns einfach, wie man sich als Menschen verhalten soll. Man soll nämlich hilfsbereit sein. Und irgendwie wird ganz Le Havre von der Polizei über die Fischer versuchen eigentlich irgendwann alle diesen kleinen Jungen zu retten. Und durch diese übertriebene Gutmenschenhaftigkeit wird das dann wieder total lustig.
Was mich vor allem verblüfft hat, ist, dass er eigentlich zum ersten Mal sich selber zitiert, aber ironisch. Er hat viele Elemente in dem Film, da verweist er auf den Kaurismäki-Stil, also auf diese Lakonie, die immer sein Markenzeichen war. Das beginnt schon bei den ersten Einstellungen der Schuhputzer und ein Kollege stehen in einer Metrostation und schauen entgeistert in eine bestimmte Richtung und dann kommt so eine Art Jumpcut, also ein unvermittelter Schnitt und dann sieht man die Leute, die da durchgehen, die tragen samt und sonders Turnschuhe, also da gibt es nichts zu putzen. Und dann wieder der Schnitt zurück auf die Gesichter. Früher hat er das ganz langsam gemacht in ausgedehnten Einstellungen. Jetzt macht er es mit drei Schnitten und es ist schon klar, wo die Blicklenkung hingeht. Das ist 100% Kaurismäki, ein Wiedererkennungseffekt, aber viel effizienter als früher. Mir kam der ganze Film so vor. Also er hat irgendwie, er weiß, was er tut und er weiß, dass ihn das Publikum kennt und er kann das auch abrufen und damit spielen. Das hat mich verblüfft.
Und hier kann man sagen, jemand, der älter wird und sich nochmal neu erfindet. Ja, also wirklich Kaurismäki, der sich nochmal eigentlich dekonstruiert und neu zusammensetzt. Absolut beeindruckend.
Schön, dass das nicht alles Enttäuschungen sind von den bekannten Namen. Es gab ja noch einen mit gemischten Reaktionen. Das ist Nanni Moretti aus Italien. Sein Film Habemus Papam war einer, auf den man eigentlich gespannt sein durfte. Es geht darum, dass ein Mann, gespielt von Michel Piccoli, zum Papst gewählt wird vom Konklave und dann eine Panikattacke kriegt. Er will eigentlich gar nicht Papst sein. Das ist ihm viel zu viel Verantwortung. Ein sehr schöner, sehr komischer Einfall, so grundsätzlich.
Ja, tolle Ausgangsidee und ich habe auch wirklich im Kino, ich muss es mal so sagen, geschrien vor Lachen, als die ganzen Gläubigen da am Petersplatz stehen und darauf warten, dass der neue Papst rauskommt und dann hört man nur diesen Schrei. Und der Papst kommt nicht. Das fand ich schon komisch. Und eigentlich ist diese Ausgangsidee ja ganz wunderbar, um über die Kirche zu reflektieren, über die jüngsten Ereignisse. Also warum ist der Papst denn in der Krise? Hat es eben mit diesen ganzen Missbrauchssachen zu tun, überhaupt mit der Rolle der katholischen Kirche im 21. Jahrhundert? Aber das kommt in diesem Film gar nicht rein, sondern das bleibt so eine private Lebenskrise. Und dann kommt noch Nanni Moretti, der einen Psychoanalytiker spielt. Und der ist so selbstverliebt. Ich kann ihn auf der Leinwand nicht mehr sehen. Der denkt auch nur, sobald er aufkreuzt, ist es schon witzig und dann redet er, aber es kommt dabei gar nichts rum. Und ich finde das einfach ein bisschen harmlos, diesen Film, für diesen ganzen Aufwand. Wobei ich aber wiederum sagen muss, dass ich Michel Piccoli trotzdem den Preis für den besten Darsteller gönne, weil also er hat so eine Sehnsucht immer im Gesicht und man spürt so richtig, da ist eigentlich jemand am Lebensende angekommen und da muss er noch diesen Posten übernehmen und will eigentlich gar nicht. Und am Ende hält er doch eine sehr bewegende Rede und da wünschte ich mir so, mancher Staatschef sollte sich diese Rede mal anhören.
Damit wären wir eigentlich schon fast bei der Schlussrunde. Sie haben gerade gesagt, Michel Piccoli als bester Darsteller, das wäre ein möglicher Preis. Wen sehen Sie als beste Hauptdarstellerin im Wettbewerb?
Ich würde, glaube ich, entweder Tilda Swinton oder, weil Lars von Triers Film Melancholia wahrscheinlich keine Aussicht mehr auf eine goldene Palme hat nach diesem schrecklichen, blöden Skandal, vielleicht seinen beiden Darstellerinnen ex aequo den Preis geben, Charlotte Gainsbourg und Kirsten Dunst.
Und wem geben wir die goldene Palme?
Ja, ich habe es ja schon gesagt, Karus Meki, und vielleicht sollten wir am Ende noch kurz über die Gebrüder Dardenne reden, die ja auch die Meister des sozialen Kinos sind, die jetzt wieder einen Film vorgestellt haben, Der Junge auf dem Fahrrad. Es geht einfach um ein Heimkind, das sich ein neues Zuhause sucht, und sie haben jetzt auf einmal so einen Märchenturnfall da reingetan, aber trotzdem verliert der Film nicht an sozialer Relevanz, und das fand ich auch beeindruckend, und den würde ich eigentlich den Preis für die beste Regie gönnen.
Also auch ein Paar, die zwei Brüder, die sich neu erfunden haben, kann man das sagen? Sie haben ihren alten Stil weiter beibehalten, aber trotzdem neu erfunden mit diesem Film?
Ja, absolut. Ich finde es unglaublich, diesen beiden Brüdern da zuzuschauen, wie sie immer wieder so einfache Geschichten nehmen, wie diesen kleinen Jungen, der sich einfach eine neue Mutter sucht, und das wie so ein soziales Märchen erzählen mit einer unglaublichen, eleganten Erzählweise und einer wunderbaren Dynamik. Also dem würde ich auch einen Preis geben. Aber ich würde die Goldene Palme trotzdem Lars von Trier geben, auch wenn er sie dann gar nicht abholen dürfte.
Wenn ich das jetzt so überblicke, dann ist es tatsächlich so, dass unsere Favoriten, mit Ausnahme vielleicht von Namen Kavase, die meine wäre, sich selber erfunden, neu erfunden haben, alle drei. Also.
Ja, also insofern war das auch ein spannendes Festival, aber wir sollten auch mal nicht vergessen zu sagen, dass es auch viel Tiefausläufer im Wettbewerb war. Also ich meine, Harakiri in 3D muss ich nicht unbedingt haben. Oder auch gestern Abend der amerikanische Genrefilm Drive um einen Stuntman, der auch irgendwie Gangster wird, mit so aufgeladener Musik, der überhaupt mit den Regeln des Genres nichts anzufangen weiß. Also ich habe mich teilweise wirklich hier auch unterfordert gefühlt in Cannes.
Wobei man sagen kann, die Enttäuschungen tragen ja die anderen Filme in ungeahnte Höhen. Ganz kurz fassen wir das zusammen. Die drei Filme, die wirklich bleiben. Lars von Triers Melancholia. Was macht diesen Film aus? Was macht ihn so großartig, Katja Nikodemus?
Also, wenn man diesen Film sieht und in den ersten Bildern, das sind unglaubliche Zeitlupen, sozusagen das Herannahen dieses Planeten verzögert sozusagen das Leben auf der Welt. Da hatte ich wirklich das Gefühl, mein Gott, ist das toll. Das Kino kann immer wieder was Neues. Das war ein unglaubliches Glücksgefühl und das hat mich durch diesen Film getragen.
Und was macht den Film von Aki Kaurismäki, Le Havre, aus, Anke Löweke?
Ja, das Rock'n'Roll-Konzert von Little Bob, den es ja übrigens wirklich gegeben hat, der in den 70er Jahren eine totale Größe in den Provinztheatern in ganz Frankreich war, und den hat dann einfach Aki Kaurismäki wiederentdeckt, und dass man sozusagen im Takt mitwippt, um einem kleinen illegalen Einwanderer zu helfen, das ist doch einfach schön, dass das Kino das macht.
Und für mich macht den Film von Naomi Kawase, Hanesu, eigentlich wirklich aus, dass sie das einlöst, was Terrence Malick mit The Tree of Life versprochen hat, aber mit dem ganzen Bombast und Überschwang nicht hingekriegt hat. Also für mich ist Naomi Kawase noch immer die Palmenanwärterin. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden und gebe zurück nach Basel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.